NDR Kultur. Glaubenssachen.
Gelage in den Grabkammern. Die sinnliche Religion der alten Ägypter. Eine Sendung von Christian Feldmann.
Das Herz erfreuen. Etwas Schönes sehen. Vorträge, Tänze und Gesänge. Myrren auflegen. Sich mit Öl salben. Eine Lotusblüte an der Nase, Brot, Bier, Wein, Süßigkeiten vor sich.
Dir zum Wohl. Trink die schöne Trunkenheit. Feiere einen schönen Tag mit dem, was dir der Gott gab, der dich liebt.
Bring mir 18 Becher Wein. Schau, ich will trunken werden. Mein Inneres ist trocken wie Stroh.
Dieser schöne Tag kam vom Himmel. Ihr Leute, füllt euch mit ihm. Greift zu Öl und Myrren. Legt Kränze um den Hals. Eure Tische seien voll guter Sachen und süßer Früchte.
Kein Zweifel, was hier geschildert wird, ist bei aller poetischen Überhöhung eine typische altorientalische Orgie. Betörend reizvoll wird sie geschildert. Irritierend ist allerdings der Schauplatz des Gelages. Es ist ein ägyptisches Grab. Die ausgelassenen Feste, von denen die Rede ist, sind nicht nur in matt leuchtenden Farben an die Wände der Felsengrüfte gemalt, sie fanden tatsächlich statt. Und dabei wurden solche Trink- und Liebeslieder gesungen.
So viel Fröhlichkeit an der Stätte des Todes. Passt das zu dem geheimnisumwitterten Totenkult, der die Menschen an den alten Ägyptern bis heute so fasziniert? Zu ihren einbalsamierten Mumien, zu den düsteren Begräbnisriten und zur beklemmenden Atmosphäre unterirdischer Grabkammern.
Doch dieses mit dem Tod so vertraute Volk führte beileibe kein trostloses Dasein. Die Ägypter waren heitere, gesellige, sinnliche Menschen, verliebt in das Leben und den Tod nicht fürchtend, den sie als Fortsetzung des Lebens betrachteten.
Die Dauer der irdischen Dinge ist wie ein Traum. Aber dem, der den Westen erreicht hat, wird ein schönes Willkommen entboten.
So sang vor 4000 Jahren ein ägyptischer Spielmann, dessen Lied man im 20. Jahrhundert in einer Pyramidengrabkammer wiederentdeckte. Der optimistische Glaube der Ägypter, ihr gelassener Umgang mit dem Schicksal, sie lassen sich nicht besser charakterisieren als durch die souveräne Art, wie sie dem Tod begegneten.
Im Jenseits, der Spielmann nannte es den Westen, lag kein tristes Schattenreich, sondern ein paradiesisches Land, in dem ein angenehm kühler Wind wehte. Am Abend bestieg der Verstorbene ein Boot, um den Sonnengott auf seiner nächtlichen Reise durch die Unterwelt zu begleiten. Bei Tagesanbruch kehrte er in sein Grab zurück, um zu speisen und sich auszuruhen, während seine Seele die lebenden Angehörigen besuchen durfte. Natürlich war die Hoffnung auf das schöne Jenseits auch bei den Ägyptern gepaart mit Angst vor dem Sterben und mit verzweifelter Trauer um Tote, die man geliebt hatte. Und es gab auch hier in den ältesten Textüberlieferungen die ganze Palette sadistischer Höllenstrafen für die Bösewichte. Die Verdammten müssen in einer finsteren Höhle auf dem Kopf gehen. Sie werden von Dämonen gequält, zerstückelt, regelrecht ausgeweidet. Einer der schrecklichsten Wächter am Höllentor trägt den angsteinflößenden Namen Blutschlürfer.
Solche archaischen Ängste teilen die alten Ägypter mit der ganzen Menschheit. Doch sie bleiben dabei nicht stehen. Man hat ihre Religion eine ungeheure Negation des Todes genannt. Unvorstellbar, dass ein von den Göttern geschaffener und belebter Mensch ins Nichts fallen sollte. Der Tod kann nur eine Zäsur sein, kein Ende. Das Leben geht weiter, auf einer anderen Ebene, in einer tieferen Dimension.
Die erstaunlichen Techniken der ägyptischen Einbalsamierer, die gewaltigen Künste der Pyramidenbauer, das alles war nur möglich, weil dieses Volk im Tod eine Schwelle zu neuem Leben sah. Deshalb war es so wichtig, sich sorgfältig auf diese zweite Existenz vorzubereiten und das Grab perfekt für ein angenehmes Leben nach dem Tod auszustatten. Mit Nahrungsmitteln, Kleidern, Juwelen, mit Dienerstatuen und Schutzgöttern. In der Grabkammer des berühmten Tutanchamun wurden mehr als 100 Körbe gefunden, die einmal mit Früchten gefüllt gewesen waren. – dazu eine Vase mit Öl zur Körperpflege, Waffen, zwei komplette Kampfwagen und ein zusammenklappbares Feldbett.
Glücklich die Menschen, die den Tod so selbstverständlich ins Leben integrieren konnten. Das Sterben zu verdrängen, hatten die Ägypter nicht nötig. Mitten im übermütigen Festgetümmel pflegte man in einem kleinen Sarg eine geschnitzte Mumie unter den Gästen herumzureichen und zu sagen:
Sieh dir den an und trink und sei fröhlich. Wenn du tot bist, wirst du das, was der da ist.
Der Tod als Tor zu einer neuen Existenz. Das Leben als ewiges Werden und Vergehen. Eine solche Weltsicht liegt vielleicht nahe in einem Land, das vom Fallen und Steigen des Nils lebt, von periodisch wiederkehrenden Überschwemmungen und vom zuverlässigen Wiedererscheinen der alles belebenden Sonne an jedem Morgen.
Der ägyptische Mensch sah sich eingebunden in eine stabile kosmische Ordnung. Das gab ihm den Mut, sein kleines individuelles Schicksal vertrauensvoll in die Hand des Schöpfers zu legen, des höchsten Gottes, des Himmels, wie man will. Denn die Schöpfungsmythen und Glaubensvorstellungen der Ägypter waren keineswegs so einheitlich, wie wir uns das heute vorstellen. War es der Urgott Ptah, der die Welt durch sein Wort erschuf? Oder war es Chnum, der die Erde und die Menschen auf seiner Töpferscheibe bildete?
Dieser Schöpfer, davon war man in Ägypten überzeugt, hat der Welt eine sinnvolle Ordnung gegeben, die Ma'at, die alles im Gleichgewicht erhält und der sogar die Götter unterworfen sind. Aufgabe des Menschen ist es, die Weltordnung zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Dann nämlich, wenn sein freier Wille den gesunden Grundzustand von Natur und Gesellschaft in Unordnung gebracht hat.
Gläubige Menschen waren sie, die Ägypter, aber keineswegs naiv. Für sie war der Mensch nicht von Natur aus gut. In einem ihrer uralten Märchen heißt es:
Es geschieht nichts auf Erden als das, was der Gott im Himmel bestimmt. Er, der nur Gutes tut. Aber wenn das zu ihm zurückkommt, so ist daraus etwas Schlechtes geworden.
Weil das so ist, muss das Gewissen gebildet werden. Das geschah mit Hilfe der Lebensregeln und Weisheitslehren, die in den Schulen auswendig gelernt wurden. Mit ihrer treffsicheren, anschaulichen Bildersprache waren sie in allen sozialen Schichten bekannt, wie bei uns die Sprichwörter.
Vertraue nicht auf die Länge der Jahre. Wenn der Mensch nach dem Tode übrig bleibt, dann werden seine Taten auf einen Haufen neben ihn gelegt.
So steht es im ersten Fürstenspiegel der Weltliteratur für den König Merikare um 2200 vor unserer Zeitrechnung geschrieben. Die ägyptische Weisheitsliteratur verfolgt das Ziel, Verantwortung einzuüben, das Gewissen zu schärfen, soziales Bewusstsein zu wecken.
Richte nicht unredlich, denn Gott verabscheut Parteilichkeit.
Das wird der Beamtenschaft in der jahrhundertelang unveränderten Rede gesagt, die der Pharao bei der Amtseinführung eines Wesirs zu halten hatte.
Eines Ministers Ansehen beruht darauf, dass er die Ma'at tut. Aber wenn ein Mann millionenfach Furcht um sich verbreitet, dann denkt das Volk, dass etwas an ihm nicht in Ordnung sei.
Nein, es gefiel den Göttern nicht, wenn ihre irdischen Stellvertreter die Augen vor Ungerechtigkeiten und Notsituationen verschlossen. In der Weisheitsliteratur lässt sich gut verfolgen, wie das soziale Bewusstsein von Jahrhundert zu Jahrhundert wächst. Ausgerechnet der Steuerfachmann Amenemope verlangt im 12. oder 13. Jahrhundert von seinen Schülern:
Wenn du einen großen Rückstand bei einem Armen findest, so mach daraus drei Teile. Erlasse ihm zwei davon und lass einen stehen. So wirst du den Weg des Lebens finden.
Wir sehen immer nur die Prachtentfaltung der Pharaonen und daneben die mühselige Plackerei der ausgebeuteten Phelachen. Es stimmt. Ägypten war genauso eine stark hierarchische Gesellschaft wie die anderen antiken Hochkulturen auch. Aber mitten in dieser brutal einseitigen Weltordnung finden wir erstaunliche Ansätze sozialer Emanzipation. Bis hin zu jenem rebellischen Epos der Spätzeit, das an die biblische Geschichte vom armen Lazarus erinnert. Da wird einem reichen Taugenichts beim Totengericht seine luxuriöse Grabausstattung weggenommen und einem armen Schlucker gegeben, der anständig gelebt hat.
Fügsam passiv sind sie keineswegs immer gewesen, die Fellachen. Um 1170 vor Christus gerieten die Behörden bei den Bauarbeiten in der thebanischen Totenstadt mit den Lohnzahlungen in Rückstand. Die Arbeiter legten daraufhin ihre Werkzeuge weg, marschierten zum Tempelbezirk und erzwangen sich dort die ausstehenden Löhne. Es war der erste Streik der Weltgeschichte, von dem wir wissen.
Für die Besitzenden war die Versuchung groß, sich hinter der korrekten Abwicklung von Riten zu verschanzen. Hauptsache, man sagt fleißig seine Gebete auf und opfert genau nach Vorschrift, dann wird der Himmel schon gnädig sein. Doch die Ägypter spürten immer deutlicher, dass es nicht auf äußere Sicherheiten ankommt, sondern auf die Güte des Herzens und Gerechtigkeit gegenüber den Mitmenschen und dass sich die Götter auch nicht durch die endlosen schriftlichen Unschuldsbeteuerungen austricksen lassen, die man den Verstorbenen mit ins Grab gibt.
Der Glaube an den gerecht urteilenden Gott bricht die Macht der magischen Begräbnisriten. An diesem Glauben werden die Ägypter auch nicht irre, wenn sie gegen ungerechte Herren protestieren. Bei ihren Göttern fühlen sie sich geborgen. Ihren Hauptgott Amun-Re bezeichnen sie als guten Hirten, als Zuflucht des Herzens und Retter in der Not.
Sei gegrüßt, einzig einer mit vielen Armen, der nachts wacht, wenn alle Welt schläft, und der sucht, was seiner Herde wohltut. Jubel für dich, weil du dich abmühst mit uns. Setz dich in die Arme Gottes.
2,5 Jahrtausende lang hielt sich diese lebensbejahende, sinnenfrohe Kultur in einer bewundernswerten Geschlossenheit. Dann ging sie in Depression und Tristesse unter. Die griechischen Eroberer des 4. vorchristlichen Jahrhunderts fanden ein mutloses, frustriertes Volk vor. Offenbar hatte den Ägyptern in all ihrem hartnäckigen Gottvertrauen etwas gefehlt, was ihnen ihre Identität, ihre vitale Lebenskraft, auch über die politische Unterdrückung und den wirtschaftlichen Niedergang hinaus hätte erhalten können. Hat der Kulturhistoriker Egon Friedell am Ende recht, wenn er die undifferenzierte Behauptung wagt, die grandiose Kultur der Ägypter sei ohne Seele geblieben? So urteilte Friedell über das antike Volk der Ägypter.
Sie blieben dazu bestimmt, immer nur ein großes Stück Natur zu bleiben.
Eigentlich ist es eine müßige Überlegung, denn auf jeden Fall haben die ägyptische Weltsicht und die ägyptische Religion über Jahrhunderte hinweg einen enormen Einfluss auf andere Völker und Kulturen im Mittelmeerraum ausgeübt. Spuren Ägyptens finden sich in der minoischen und mykenischen Kunst und später unübersehbar in der griechischen und römischen Kultur.
Es ist überliefert, dass Platon, Solon, Pythagoras und andere griechische Philosophen in Ägypten studiert haben. Alexander der Große ließ sich im Tempel von Luxor als Pharao mit sämtlichen Machtinsignien darstellen. 331 vor Christus gründete er am Nildelta die Handelsstadt Alexandria, die bald zu einem der vitalsten kulturellen und wissenschaftlichen Zentren der Antike wurde. Die Römer übernahmen aus Ägypten den attraktiven Isis-Kult und transportierten Obelisken nach Rom, von wo aus die gewaltigen Steinpfeiler lange Zeit die europäische Architektur inspirierten.
Griechenland und Rom verdankten der wissenschaftlichen Drehscheibe Alexandria fantastische Kenntnisse in der Humanmedizin. Alexandria galt im ganzen Vorderen Orient als erstklassige Ausbildungsstätte für Ärzte jeder Fachdisziplin. Papyri aus der Zeit der Ptolemäer berichten von hochkomplizierten Gehirnoperationen und von erfolgreicher Behandlung unfruchtbarer Frauen.
Auch das junge Christentum machte Anleihen bei der intensiven Religiosität der Ägypter. Im ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert fand die frühe Kirche Eingang in den jüdischen und griechisch-römischen Bevölkerungsschichten Ägyptens, wurde zunehmend aber auch in den genuin ägyptischen Kreisen heimisch. In Alexandria entstand eines der 4 frühchristlichen Patriarchate. Die anderen 3 gab es in Rom, Konstantinopel und Antiochia.
Ebenfalls in Alexandria wurde im 2. Jahrhundert die prominenteste griechische Übersetzung der hebräischen Bibel geschaffen, die Septuaginta, Übersetzung der 70. Sie hieß so, weil nach der Legende 72 jüdische Gelehrte die 5 Bücher Mose, die Tora, innerhalb von 72 Tagen aus dem Hebräischen ins Griechische übertrugen und dank der Inspiration durch den Heiligen Geist absolut identische Texte vorlegten.
Weitsichtige Theologen wie Eugen Drewermann oder Manfred Görg haben in letzter Zeit einige erstaunliche Parallelen zwischen den uralten religiösen Vorstellungen Ägyptens und anderen Weltreligionen zutage gefördert. Oft dort, wo man es nie erwartet hätte. Kein jüdischer und kein christlicher Engel kommt ohne Flügel aus, ob es sich nun um die kleinen barocken Putten handelt oder die mächtigen Engel an mittelalterlichen Kathedralen. Aber woher stammt dieses Attribut? Von den Göttinnen der Ägypter, die mit ihren starken Flügeln die Verstorbenen schützen. Der einzige Unterschied: bei den Ägyptern sitzen die Flügel an den Armen und nicht am Rücken.
Weitere Beispiele: das Sonnenauge, das sich in den Altarräumen vieler alter Kirchen findet. Dieses Symbol weist auf Horus zurück, einen der ganz alten Hauptgötter Ägyptens. Sonne und Mond bilden seine Augen und erneuern permanent das Leben auf der Welt. Oder die Schlange, die in der biblischen Geschichte vom Sündenfall die leichtsinnige Eva mit falschen Versprechungen verführt und letztlich verantwortlich ist für die Vertreibung der Menschen aus dem Paradies. In der ägyptischen Mythologie findet dieses bösartige Wesen seine Entsprechung im Gott Apophis, der die Gestalt einer gigantischen Schlange hat und jede Nacht den Sonnengott angreift, wenn dieser die Unterwelt durchquert. Oder die Grabsteine mit den Namen und Lebensdaten der Toten, die sich gleicherweise in ägyptischen Grüften und auf jüdischen und christlichen Friedhöfen finden.
Parallelen gibt es beim Krummstab, den der Totengott Osiris als Zeichen seiner richterlichen Gewalt und der Pharao als Symbol seiner Macht und seiner Fähigkeit zur Wiedergeburt führt. Seit Konstantin gehört der Krummstab auch zum Bischofsamt, als Hinweis auf seine geistliche und weltliche Rechtsgewalt. Und sogar das Kreuz, zentrales Logo christlichen Glaubens, hat ein ägyptisches Vorbild in der Hieroglyphe Anch, die in der Hand der Götter Leben bedeutet. Weit verbreitet waren Reliefs, auf denen ein Gott dem Pharao dieses Anch-Zeichen an die Nase hält und ihm damit den Atem des Lebens einbläst.
Maria, die das Jesuskind auf dem Schoß hält, mit ihm spielt oder ihm die Brust gibt, gilt ebenfalls als typisch christliches Bildmotiv und hat doch seit 4000 Jahren einen Vorläufer in der ägyptischen Ikonographie. Die hoch verehrte und besonders beliebte Muttergöttin Isis mit dem Horusknaben. Ganz wie später der kleine Jesus wird der Gott Horus bereits als Erwachsener dargestellt. Isis und Maria, beide stillen ihr göttliches Kind. Madonna Lactans nennen die Kunsthistoriker dieses anrührende Motiv, das die religiöse Verehrung in einen ausgesprochen menschlichen Rahmen stellt.
Die Vorstellungen vom Totengericht blieben nicht nur auf das Nildelta beschränkt. Eine besondere Rolle spielten dabei wieder die griechisch sprechenden Gemeinden in Alexandria. Im hellenistischen Zeitalter verbreitete sich religionsübergreifend der Glaube an Unsterblichkeit und Auferstehung. Dass die alten Ägypter den Tod nicht als das Ende von allem verstanden, sondern als Übergang in eine neue Existenzform, erschien attraktiver denn je. Und man las die ehrwürdigen Papyrusrollen mit den Gebeten und Zaubersprüchen für die Verstorbenen mit neuen Augen.
Ich habe nicht Unrecht gegenüber Menschen gehandelt. Ich bin gegen ein wahres Wort nicht taub gewesen, habe nicht geschmäht, nicht gelogen.
So, durchaus eloquent, verantwortete sich eine Menschenseele im Totengericht gegenüber dem schakalköpfigen Gott Anubis und seinen Beisitzern.
Ich habe niemanden zum Weinen gebracht. Ich habe keine betrügerischen Geschäfte abgeschlossen, die Gewichte der Handwaage nicht vergrößert. Ich habe nicht Ehebruch begangen, habe niemandem Gewalt angetan. Ich bin bei der Arbeit nicht verdrossen gewesen. Ich besitze einen reinen Mund und reine Hände.
Es klingt rührend, womit sich der Tote den mächtigen Osiris gewogen machen will, den Herrscher der Unterwelt.
O du, der du die Flügel der Zeiten schneller schlagen machst, du Wächter jedes Wortes, das ich sage. Dein Herz ist voller Trauer über meine schweren Sünden in der Welt. O schließe mit mir Frieden, schließe Frieden. Lass meine Sünden weggewaschen sein, schaffe fort all meine Schlechtigkeit.
Nun wurde im ägyptischen Totengericht das Herz des Verstorbenen gewogen. Nur wenn es sich im Gleichgewicht mit der Weltordnung und der ewigen Gerechtigkeit befand, durfte der Tote in eine Art Paradies weiterleben. Wenn er die letzte Prüfung nicht bestand, wurde sein Herz der großen Fresserin übergeben, einem höllischen Untier, und er musste in der Unterwelt auf dem Kopf umhergehen, bis ihm dieser abgeschlagen wurde.
Im Christentum übernahm der Erzengel Michael die Rolle des toten Gottes Anubis. Auch er verfügt über eine Waage und über ein genaues Verzeichnis der guten und schlechten Taten des armen Sünders, der da vor Gottes Gericht steht. Wie Anubis führt der Erzengel die Menschenseele in das Paradies oder in die ewige Verdammnis. Was seit dem 14. Jahrhundert im katholischen Requiem gesungen wird, hätte auch bei einer Bestattung in ägyptischen Pyramidenkammern Verwendung finden können.
Dies irae, dies illa. Tag der Rache, Tag der Sünden. Welch ein Graus wird sein und zagen, wenn der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen alle Klagen. Und ein Buch wird aufgeschlagen, treu darin ist eingetragen jede Schuld aus Erdentagen. Wird die Hölle ohne Schonung den Verdammten zur Belohnung, ruf mich zu der sel'gen Wohnung. Tag der Tränen, Tag der Wehen, da vom Grabe wird erstehen zum Gericht der Mensch voll Sünden. Lass ihn, Gott, Erbarmen finden.
Gelage in den Grabkammern, die sinnliche Religion der alten Ägypter. Sie hörten eine Sendung von Christian Feldmann. Es sprachen Beate Rysop und Volker Harnisch. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Ist weniger immer mehr? Der Verzicht als spirituelle Quelle.
NDR Kultur.